Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, am Mikrofon ist Julius Daubert und ich darf erstmal alle hier zur heutigen Plattformsendung bei Radio 4FM begrüßen. Migration ist in den letzten Jahren ja einmal ein wichtiges Thema geworden, ein immer wichtigeres Thema und vor allem auch ein Thema, was viel gesellschaftlichen Zündstoff bietet. Wichtig sind hier also Akteure, regional wie auch überregional, die politisch und auch gesellschaftlich aufklären können. Und eine dieser Akteure wollen wir euch heute in der Plattformsendung vorstellen, und zwar den Landesverband der Kommunalen Migrantenvertretung Baden-Württemberg. Das klingt jetzt relativ sperrig und ausführlich, der Begriff, aber wir werden gleich klären, was sich da dahinter verbirgt und vor allem auch, was eine kommunale Migrantenvertretung denn überhaupt ist. Zunächst herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM bzw. live zugeschaltet über einen Streamingdienst an Erol Ünal von LAKBW. So, jetzt müsstest du gerade nochmal wiederholen, bitte.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut, jetzt steht der Ton. Du hörst mich und ich höre dich, so muss es sein. Prima. Wir sind beim Radio, das heißt, wir sind im Improvisieren gewohnt. Da wir aber tatsächlich nicht so häufig Online-Meeting-Sendungen machen, bitten wir euch schon jetzt um ein kleines Entschuldigung, falls die Soundqualität vielleicht zwischendurch nicht ganz so gut ist, aber wir haben es ausführlich im Vornherein getestet und es müsste eigentlich wirklich gut funktionieren. Erol, erstmal schön, dass du bei uns bist, digital zumindest dann im Radio, spielt dann aber letzten Endes dann für die Hörerinnen und Hörer ja auch keine Rolle. Du bist in Stuttgart gerade, oder?
Genau, ich sitze im Büro des LAKA und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Prima. Bevor wir jetzt inhaltlich starten, interessiert uns natürlich brennend, wer vor unserem, in dem Fall virtuellen Mikrofon sitzt. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte über dich als Person verlieren.
Ja, gerne. Also kurz zu mir. Mein Name ist Erol Ünal. Ich koordiniere das Projekt Hadi, wir müssen reden. Das Projekt widmet sich der Prävention von Rechtsextremismus und Ultranationalismus in der Migrationsgesellschaft. Das Projekt ist eine Initiative des LAKA.
Also über das wir inhaltlich dann auch später noch sprechen werden. Mhm. Also da gehen wir auf jeden Fall noch tiefer rein. Wie bist denn du zum LAKBW gekommen?
Ich engagiere mich seit einigen Jahren zu diesen Themenfeldern. Und nachdem ich gesehen habe, dass LAKA ein solches Projekt initiiert hat, habe ich mich auf diese Stelle als Projektkoordinator beworben und war natürlich sehr froh, dass ich dann noch aktiver sein kann in diesem Themenbereich.
Machst du das hauptamtlich oder
nebenamtlich? Ja, also seit März letzten Jahres arbeite ich an diesem Beruf. Und ich kann vielleicht später nochmal genau darauf eingehen, dass Projekte leider auch nur befristet angeboten werden. Aber darauf können wir, wenn du magst, auch gerne später näher eingehen.
Mhm, gerne. Bist du in Stuttgart auch zu Hause, oder?
Ich selber komme aus Esslingen, aber habe es auch, um ehrlich zu sein, nicht weit nach Stuttgart.
Wenn du jetzt gerade nicht im Büro sitzt oder unterwegs bist in Sachen LAKBW, wie verbringst du denn deine Freizeit?
Oh, meine Freizeit. Also ich jogge sehr gerne. In 2 Wochen nehme ich wieder an einem Stadtlauf teil. Ich male ab und an, wenn ich die Kapazitäten dafür habe. Ansonsten recherchiere ich sehr viel.
Wenn vielleicht der eine oder andere von euch jetzt in Nähe Stuttgart zuhört, Erol, kannst du vielleicht noch eine schöne Strecke sagen zum Joggen? Wo lohnt es sich denn am besten hinzujoggen, wenn man vielleicht auch ein bisschen was sehen möchte, während man sportelt?
Okay, da erwischst du mich. Ich jogge selber eigentlich fast nur in Esslingen. Also wir haben da einen schönen Neckarweg. Ich laufe den Neckar entlang und ich mag es eher, in der Natur zu laufen. In Stuttgart wird man da vielleicht etwas länger suchen müssen.
Zumal ja der Fluss, in dem Fall der Neckar, da ja auch wesentlich bebauter ist als jetzt in Esslingen. Da habt ihr es auf jeden Fall gut, ähnlich wie bei uns in Ulm auch, wo man ja zum Glück an der schönen Donau sowohl an der Ulmer als auch an der Neu-Ulmer Seite schön laufen kann. Was denn Hardy, wir müssen reden, ist, also was das Projekt sozusagen aussagt und vor allem auch, was denn jetzt eigentlich eine kommunale Migrantenvertretung ist, das klären wir jetzt gleich hier in der Plattformsendung bei Radio 4FM. Zu Gast online dazu geschaltet Erol Ünal, er ist Projektkoordinator vom Projekt Hardy, wir müssen reden, bei der kommunalen Migrantenvertretung Baden-Württemberg, live aus Stuttgart zugeschaltet. Und Erol, jetzt würde uns natürlich zuallererst mal brennend interessieren, was ist denn eigentlich eine kommunale Migrantenvertretung? Was macht ihr da so?
Ja, ich kann gerne einige Worte zu meinem Arbeitgeber LAKA sagen. Wir sind der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen, kurz LAKA. Und um vielleicht nochmal klar zu machen, was kommunale Migrantenvertretungen, die früher Ausländerbeiräte hießen, kann ich sagen, dass diese kommunalen Migrantenvertretungen überethnisch, überparteilich und überkonfessionell organisiert sind und ehrenamtlich wirken. Das heißt, man darf diese kommunalen Migrantenvertretungen nicht als eine ethnische Interessenvertretung verstehen und es wird auch nicht eine bestimmte Religionsgemeinschaft vertreten, sondern sie sind, wie eben gesagt, überethnisch, überparteilich und überkonfessionell organisiert. Und zu der Aufgabe dieser kommunalen Migrantenvertretungen, oder wenn ich, oder bevor ich da weitermache, was da so verwirrend wirken kann. In jeder Kommune heißen diese kommunalen Migrantenvertretungen auch unterschiedlich. Mhm. In einer Kommune kann sie internationaler Beirat heißen, in einer anderen Kommune heißt sie vielleicht Integrationsrat, in einer anderen Kommune heißt der internationale Ausschuss. Also da gibt es keinen einheitlichen Namen, aber die Organisation bzw. die Aufgabenfelder sind identisch. Und wenn ich nochmal zu der Aufgabe komme, die Aufgabe besteht darin, die Interessen der Einwohnenden im Land mit Migrationsgeschichte zu vertreten. Das heißt, die Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, werden durch den LAKA bzw. durch die kommunalen Migrantenvertretungen vertreten. Darüber hinaus tragen kommunale Migrantenvertretungen zur politischen Meinungs- und Willensbildung der Einwohnenden in den jeweiligen Kommunen bzw. Landkreisen bei.
Also kann man sagen, es ist so ein bisschen eine Art Brücke zwischen, ich sag mal, Einheimischen in Anführungszeichen und Zugewanderten.
Auf jeden Fall. Du triffst es, also genau das würde ich auch unterstreichen. Genau. Und da komme ich auch gleich zu den Zielen dieser kommunalen Migrantenvertretungen, denn die bestehen auch eben das, was du gesagt hast, in der Verbesserung der Lebensverhältnisse, also nicht nur, aber auch in der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch der politischen Partizipation, sowohl auf kommunaler als auch auf der Bundesebene.
Mhm. Also das heißt, solche kommunalen Migrantenvertretungen gibt es deutschlandweit?
Genau. Ja.
Wie entsteht denn sowas? Also muss es da eine Handvoll Freiwillige geben, die dann sagen, ja, wir gründen eine kommunale Migrantenvertretung, unabhängig davon jetzt, wie sie heißt? Oder gibt es ähnlich wie bei einem Betriebsrat kritische Einwohnergrößen? Also jede Großstadt ab 10.000 Einwohner muss sowas haben? Oder wie sieht sowas aus?
Oh, eigentlich ist es sogar so, dass jede Kommune gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine kommunale Vertretung ins Leben zu rufen. Okay. Dafür braucht es allerdings eben auch Ehrenamtliche, die dem nachgehen.
Also das heißt, auf der einen Seite gibt es die Kommune, die gesetzlich verpflichtet ist, unabhängig davon, wie groß sie ist, wenn ich dich da richtig verstehe. Und auf der anderen Seite braucht es dann aber auch Menschen, die auf fruchtbaren Boden fallen und sagen, jawohl, ich engagiere mich.
Genau, und da muss dann auch eben die Stadtverwaltung dem gewähren. Ja, und jedes Bundesland hat dann auch ihren eigenen Dachverband. So wie wir, der LAKA, der Dachverband in Baden-Württemberg, sind für die allermeisten kommunalen Migrantenvertretungen, so haben auch die meisten anderen Bundesländer ihre eigenen Dachverbände.
Wie sieht denn diese Art der Zusammenarbeit und die Art der politischen Meinungsbildung aus? Also sitzen die in den Gemeinderäten oder nehmt ihr an Stadtratssitzungen teil oder habt ihr einen schon fix mit dem Bürgermeister oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich persönlich engagierte mich ausschließlich für das Projekt, aber wenn ich zu dieser Frage eingehen kann, ist es so, dass die Integrationsräte, ich nenne sie jetzt mal Integrationsräte, ihre eigenen Sitzungen haben, aber ihre Aufgabe auch darin besteht, den Gemeinderat zu beraten in Fragen der Integration, Migration und des Weiteren.
Okay, also das heißt, Beratung ist da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Genau.
Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, weißt du das, wenn man sich in der kommunalen Migrantenvertretung engagieren möchte?
Nun, da wird jetzt nicht so sehr auf den Schulabschluss geguckt, sondern es kommt darauf an, welche Motive, welche Absichten bringt man. Hat man sich bereits vorher schon engagiert politisch? Und da gibt es auch ein Bewerbungsverfahren. Und je nachdem, wie sehr sich die Person dafür eignet, wird sie dann auch in den Integrationsrat gewählt.
Muss man einen Migrationshintergrund haben?
Nee, soweit ich weiß, nein.
Okay, also es kann sich grundsätzlich jeder engagieren, wer möchte.
Genau, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Die Integrationsräte sind, wie gesagt, überethnisch aufgebaut. Dort gibt es keine Rahmenbedingungen. Es gibt Personen aus jeder Ethnie. Also Personen aus jeder Ethnie werden auch in diesen Integrationsräten vertreten.
Mhm. Hast du einen Tipp für all diejenigen, die vielleicht sagen, ich möchte mich kommunalpolitisch in einer Migrantenvertretung engagieren. Wie bewirbt man sich da? Muss man da zuerst sich ein entsprechendes Netzwerk aufbauen? Gibt es da zentrale Anlaufstellen, wie zum Beispiel bei euch in Stuttgart? Welcher Weg ist denn da der beste?
Da unterscheidet sich aber auch wirklich jede Kommune. Da kann ich zu den Personen sagen, die ein gewisses Interesse für die Politik haben, sich mal zum jeweiligen Integrationsrat zu gehen und dort mal anzuklopfen und ob es vielleicht möglich ist, auch mal eine Sitzung zu begleiten, um auch einfach mal nur einen Einblick zu bekommen. Und ich denke, dass je nach thematischer Ausrichtung der Sitzung das möglicherweise auch gewährleistet werden kann. Und wie gesagt, die Türen sind dafür alle offen und wer sich da politisch engagieren möchte, ist auch jederzeit dazu eingeladen, sich darauf zu bewerben. Da muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass die Bewerbungsfrist, ich meine, auch mittlerweile abgelaufen ist. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber erst in den ersten in 5 Jahren findet die Wahl zum Integrationsrat wieder statt. Das heißt, die finden auch gleichzeitig zu den Kommunalwahlen statt.
Und erst dann. Ah, okay. Also, das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich möchte da mitmachen und fertig, sondern man muss tatsächlich gewählt werden.
Genau, und wie gesagt, nach jeder Kommunalwahl setzt sich auch der Gemeinderat anders und so auch der Integrationsrat.
Also für Ulm kann man ja sagen, ist die Kommunalwahl noch gar nicht so lange her, wie in vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg ja auch. Dementsprechend, so wie du sagst, kann man sich noch etwas Bedenkzeit lassen, denn die Wahl findet dann wieder erst 2000, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 2029 statt. Von heute an sozusagen 5 Jahre gerechnet. Wie genau sieht denn jetzt die Unterstützung des Landesverbands bei euch in Stuttgart aus? Also seid ihr wiederum beratend für die kommunalen Migrantenvertretungen tätig oder habt ihr auch eigene Profile?
Nun, wir bieten Schulungen an, insbesondere eben für die Integrationsräte. Es geht da vor allem ums Empowerment. Mhm. Wie empowert man Menschen mit Migrationsgeschichte, die jetzt nicht die, oder das ist keine zwingende notwendige Bedingung, aber vielleicht auch nicht in den einfachsten Verhältnissen aufgewachsen sind, aber sich dennoch für die Politik interessieren, sich engagieren möchten. Und da unterstützt LAKA insbesondere solche Menschen. Wir bieten da Schulungen an, die kostenfrei sind und dadurch versuchen wir eben, diesen Menschen den Weg zur Politik zu ebnen. Aber es ist eben nicht nur der Weg zur Politik, sondern wir versuchen eben, dass sich diese Menschen auch für die Kommunalpolitik interessieren, aber auch engagieren.
Mhm. Also geht es tatsächlich auch konkret darum, dass man nicht nur Begeisterung und Engagement weckt, sondern dass man tatsächlich auch die Menschen dazu befähigt, sich politisch zu engagieren. Vielleicht gibt es ja auch noch sprachliche Barrieren, an denen man vorher arbeiten muss. Aber auf jeden Fall wissen alle, dass sie in euch eine wertvolle Unterstützungsmöglichkeit haben. So habe ich dich verstanden.
Genau.
Was denn sich hinter diesem fast schon kryptischen Begriff, Hadi, wir müssen reden, verbirgt? Was ist denn das, Erol? Hol uns mal etwas ab.
Hadi, das gleich auch nochmal gerne auf. Ist eine Aufforderung wie komm oder los, wir müssen reden. Das Wort Hadi ist auf dem Balkan, aber auch in der Türkei sehr bekannt und daher haben wir uns auch für diesen Projektnamen entschieden. Das Projekt Hadi, wir müssen reden, widmet sich der Prävention von Rechtsextremismus und Ultranationalismus in der Migrationsgesellschaft. Wir haben uns mit diesem Projekt zum Ziel gesetzt, durch Workshops und Basisvorträge die Verbreitung extrem rechter Ideologien, Vorstellungen in migrantischen Communities vorzubeugen. Workshops sind für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht. Das heißt, die meisten Anfragen zu den Workshops bekommen wir von Schulen, aber nicht nur. Die Workshops sind dann so aufgebaut, wir haben da drei unterschiedliche. Da lade ich erstmal jeden gerne ein, auf unsere Homepage zu gehen. laka-bw.de, da können sich gerne die Workshops und die Basisvorträge angucken. Ein Beispiel, wie ein Workshop aussieht, wir haben da zum Beispiel das Thema Medienpädagogik. Dann klären wir dort in diesem Workshop auf, was sind Fake News, wie versuchen rechte Organisationen, einen Jugendlichen, einen jungen Erwachsenen heranzutreten, wie versuchen sie durch manipulierte Inhalte Einfluss in der Gesellschaft zu gewinnen und auch natürlich die Frage, wie erkennt man Fake News? Wie kann man diesen begegnen oder entgegnen? Mhm. Dann haben wir auch einen Workshop mit Bezug zu Sport beispielsweise. Dort diskutieren wir und interagieren mit Jugendlichen über die verschiedenen Diskriminierungsformen, die wir in der Gesellschaft haben. Und da nehmen wir als Bezug im Sport, und da eignet es sich besonders gut, wenn wir den Bezug zu Fußball nehmen. Besonders die letzte EM gab da sehr viele Beispiele. Und dort klären wir auf, wie versuchen Fangruppen Einfluss zu nehmen, indem sie zum Beispiel rechte Parolen äußern, Plakate zeigen, die rechtsextrem sind.
Dahingehend gab es ja auch einige Vorfälle bei der vergangenen Europameisterschaft, so wie du ja eingangs auch schon mal gesagt hast. Da wollen wir nachher nochmal separat drüber sprechen, weil wir uns entschieden haben, dass es ja wirklich auch ein sehr relevantes Thema ist, wenn man auf der einen Seite ein Fußballfest hat, wo sehr viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und man ja eigentlich den Sport feiern möchte und nicht irgendwelche kulturellen Gruppierungen. Aber wie gesagt, darum soll es nachher gehen. Was uns jetzt aktuell noch interessieren würde zum Projekt Hadi, wir müssen reden, wer kam denn auf die Idee? Oder woraus ist die Initiative geboren? Vielleicht ist die Frage so umgestellt noch ein bisschen besser.
Nun, das Thema Rechtsextremismus in der Migrationsgesellschaft gibt es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wenn ich da ein Beispiel nehmen kann, die Grauen Wölfe, die eine der größten rechtsextremen Organisationen in Deutschland, gibt es schon seit Ende der 70er. Allerdings war es nun mal so, dass dieses Thema seit Jahrzehnten ignoriert wurde. Mhm. Und immer wieder tauchten mal Fälle auf, wo die sich gezeigt haben, oder es kam mal zu Attentaten, zu Gewaltausschreitungen, aber auch anderen Bedrohungen. Das flammte dann mal kurz auf, sorgte für Schlagzeilen und in ein, zwei Wochen hat man es danach wieder vergessen gehabt. Deswegen hat dann der LAKA das in die Hand genommen und wir schauen jetzt, dass wir eben dieses Thema auch intensiv angehen. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir bei solchen Themen einfach nur weggucken, wie wir das bisher seit Jahrzehnten gemacht haben, sondern auch wirklich angehen. So wie es sich gehört. Es ist nun mal so, dass die politische Bildungsarbeit sich mit dem deutschen Rechtsextremismus intensiv auseinandersetzt, allerdings mit dem Rechtsextremismus in der Migrationsgesellschaft bisher viel zu wenig. Mhm. Und da wollen wir eben Abhilfe schaffen. Was ich dazu noch sagen kann, wir arbeiten in diesem Projekt auch mit unseren KooperationspartnerInnen. Die würde ich auch natürlich gerne erwähnen. Das ist einmal die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart. Dann haben wir auch Mobilex und FEX. Also mit diesen KooperationspartnerInnen versuchen, oder beziehungsweise mit der Unterstützung auch der KooperationspartnerInnen, haben wir dieses Projekt gestartet und versuchen jetzt seit letztem Jahr, dieses Thema anzugehen. Was ich aber auch ganz wichtig finde zu erwähnen ist, dass das Projekt Ende 2024 ausläuft. Das heißt, dann haben wir eventuell wieder das Problem, dass ein solches Projekt wieder versandet und das Thema möglicherweise wieder in Vergessenheit gerät. Deswegen auch ein Appell an die Politik, dass dieses Thema auch wirklich ernsthaft angegangen werden muss und auch strukturell gefördert werden muss.
Also habt ihr so ein bisschen die Sorge, dass wenn man jetzt sozusagen ein Jahr ein Projekt aus dem Boden stampft, sagt es ja seit 2023, seid ihr am Start, dass das Ganze dann relativ schnell wieder in Schall und Rauch aufgelöst wird?
Genau so ist es. Und wenn wir die tagesaktuellen Themen verfolgen, dann können wir eben nicht ignorieren, dass es ernsthafte Themen gibt, die angegangen werden müssen.
Und natürlich, so wie du gesagt hast, kann man die Überlagerung ja durchaus auch in der Berichterstattung so ein bisschen beobachten. Klar, ich meine, da fallen jetzt natürlich sehr viele in Schockstarre, dass eine rechtsnationale Partei erst kürzlich in den Landtagen von Thüringen und Sachsen gewählt wurden. Auf der anderen Seite aber das Thema Rechtsextremismus in Migrantengruppen tatsächlich dann vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fällt. Kannst du so ein bisschen dieses Phänomen mal erklären? Also was verbirgt sich dahinter, wenn man jetzt sich überlegt, als Migrant bin ich ja erstmal neu in einem anderen Land. Wie komme ich denn dazu, dann in rechtsextremistische Strukturen zu verfallen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort wird jetzt ein wenig paradox klingen, aber diese extremen Gruppen schaukeln sich tatsächlich gegenseitig hoch. Das kann ich so erklären. Je mehr die AfD an Zustimmung gewinnt, beziehungsweise es muss nicht mal diese Partei sein, rechtsextreme Strömungen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, wenn die mehr zunehmen, dann befeuern sie auf der anderen Seite die rechtsextremen Strömungen in der Migrationsgesellschaft. Und dann wieder umgekehrt, je größer und stärker die rechtsextremen Strömungen innerhalb der Migrationsgesellschaft werden, werden wiederum die rechtsextremen Strömungen in der Mehrheitsgesellschaft größer. Das heißt, die schaukeln sich so gegenseitig hoch. Und es ist auch tatsächlich so, dass in der Vergangenheit, da nehme ich wieder als Beispiel die Grauen Wölfe, weil die sich auch mittlerweile ziemlich gut etabliert haben, sowohl in Baden-Württemberg, die zu einem der Hochburgen gehört, aber auch in ganz Deutschland, dass sie auch früher gerne mit den Neonazis zusammengearbeitet haben. Das heißt, dass sie ideologisch ganz nah beieinander liegen. Und deswegen finde ich das auch so paradox, weil sie sich auch eigentlich gegenseitig bekämpfen.
Auf der einen Seite, also so wie du sagst, finden übergruppierte Grabenkämpfe, kann man schon fast sagen, statt. Auf der anderen Seite sucht man sich ja auch die Nähe. Ich meine auch rechtsnationale Parteien in Deutschland suchen ja auch gerne die Kontakte in Europa bei anderen rechtsnationalen Parteien. Also scheinbar scheint man da durchaus auch die Art und Weise der Kooperation entsprechend zu begrüßen. Wie sieht denn genau jetzt die Leistung von euch sozusagen in diesem Projekt aus? Wie kommt man denn an so ein Seminar ran? Kannst du da ein bisschen was noch drüber erzählen?
Sehr gerne. Und da mache ich wieder gerne aufmerksam auf unsere Homepage, laika-bw.de. Aber auch über Instagram versuchen wir aufklärende Beiträge zu teilen. Da laden wir auch alle herzlich ein, unsere Instagram-Seite zu besuchen. Wir müssen reden. Unsere Angebote sind alle kostenfrei. Sowohl für Jugendliche als auch die für Erwachsene. Da reicht auch nur eine Mail an info@laika-bw.de mit der Anfrage, dass man einen Workshop bzw. einen Basisvortrag buchen möchte. Und dann gucken wir eben in unserem Kalender und je nachdem, ob Kapazitäten vorhanden sind, vergeben wir dann auch gerne einen Termin. Zu den Basisvorträgen noch ein paar Infos. Die sind ja für Erwachsene gedacht und da haben wir die drei großen Themen: Ultranationalismus in der türkischen Community, der kroatischen Community und Ultranationalismus in russlanddeutschen Milieus. Diese drei großen Themen decken wir mit den Basisvorträgen ab. Vielleicht kann ich auch bei der Gelegenheit noch erwähnen, dass wir am 2. Oktober in Stuttgart, genauer im Stuttgarter Rathaus, einen Landesfachtag haben. Dort bieten wir einen Impulsvortrag an zu diesem Themenfeld. Eine Podiumsdiskussion mit den Landtagsabgeordneten findet statt zu diesem Thema. Und dann anschließend finden dann auch vier Workshops statt. Und lade alle herzlich ein, diesen Landesfachtag zu besuchen. Und dann nochmal eine weitere Werbung. Und gleich am 8. Oktober findet in Pforzheim unsere Fachveranstaltung statt zum Thema extreme Rechte und die Post-Ost-Community. Da geht es um Migrantinnen aus der ehemaligen Sowjetunion beziehungsweise auch um Russlanddeutsche, die jetzt in Deutschland leben. Und dort erörtern wir die Themen Identität, Integration und auch die teilweise bestehende Affinität zum rechten Gedankengut, wenn man das so sagen kann.
Ich glaube, wir alle miteinander wären froh, wenn der Zulauf an vor allem am rechten wie aber auch am linken Rand wieder deutlich und spürbar nachlässt. Aber abgesehen davon, wenn du sagst, schaukeln sich gegenseitig hoch, habt ihr über eure Projektarbeit und im Bereich der Prävention schon ein bisschen gemerkt, wo liegen denn die Stellhebel? Also wie kann man denn dem Problem Herr werden?
Also da muss man aber auch realistisch bleiben. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir die Probleme nicht von heute auf morgen beseitigen werden können. Unser Hauptanliegen besteht eigentlich vielmehr darin, dass wir überhaupt erstmal aufmerksam auf diese Themen machen und Menschen für dieses Thema sensibilisieren. Das ist unser Hauptanliegen, denn wie gesagt, jahrzehntelang wurden diese Themen ignoriert, verdrängt, unter den Teppich gekehrt und wir können das jetzt nicht alles in Kürze aufarbeiten, das ist unmöglich. Deswegen meinte ich, dass dieses Thema, wenn man es denn ernst nimmt, auch viel länger gefördert werden muss und auch auf höheren Ebenen angegangen werden muss.
Und dadurch natürlich auch nochmal eine andere Art und Weise der Diskussion stattfindet. Mhm. So viel zum Thema Hadi, wir müssen reden. Prävention von Rechtsextremismus in der Migrationsgesellschaft. Ein Projekt von LKBW. Erol Ünal stellt es uns gerade hier in der Plattform vor. Und gleich wollen wir jetzt auch noch mal so ein bisschen über das Sportereignis des Jahres 2024 reden, nämlich die Fußball-Europameisterschaft. Du hast sie vorhin auch gerade schon mal angesprochen, die natürlich in diesem Kontext auch nochmal besondere Beobachtung verdient. Vielleicht macht ihr mal eben eure Augen zu. Also wenn ihr jetzt gerade im Auto fahren seid, dann ist es natürlich keine gute Idee. Aber solltet ihr vielleicht gerade daheim sitzen oder bei Freunden oder wo auch immer und ihr hört uns gerade zu, macht mal die Augen zu und lauscht mal folgender Soundkulisse.
Groß zum zweiten Mal weggerutscht.
Wenn wir mal ehrlich sind, das ist doch die Europameisterschaft 2024, so wie wir sie uns eigentlich am liebsten im Kopf behalten würden. Erol, die Realität sieht aber natürlich auch noch ein bisschen anders aus. Neben diesen fulminanten Fußballfesten, die es gab, ist das Problem in Anführungszeichen, was ihr in eurem Projekt Hadi, wir müssen reden, thematisiert, nämlich der Rechtsnationalismus und Rechtsextremismus in Migrantengruppen, tatsächlich ja auch nochmal so richtig zum Vorschein gekommen. Welche Anzeichen gab es denn da während der Sportveranstaltung?
Natürlich alle, dass so ein sportliches Event bei einigen für ganz positive Gefühle hervorbringt. Aber es war nun mal so, dass sich auch sehr viele Fangruppen sehr, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auch rechtsextremistisch geäußert haben, beziehungsweise auch gezeigt haben. Wir haben da viele Beispiele. Zum Beispiel die Fangesänge bestimmter Fangruppen, da gibt es seit einigen Monaten, würde ich jetzt mal sagen, das eine Lied von Gigi D'Agostino, das in der rechten Szene fast schon zu einem Kultsong avanciert mittlerweile. Mhm. Das waren jetzt insbesondere auch die Fangruppen aus Ungarn. Teilweise gab es deutsche und auch österreichische Fans, die den Hitlergruß gezeigt haben. Aber vielleicht erinnern sich auch viele an den türkischen Nationalspieler Melih Demiral, der mitten auf dem Spielfeld den Wolfsgruß gezeigt hat. Ein rechtsextremes Symbol der türkischen blauen Wölfe. Dann gab es auch den albanischen Nationalspieler, der mitten auf dem Spielfeld das Mikrofon in die Hand nahm und eine rechtsextreme Parole äußerte. Es gab noch viele andere Beispiele, die ich jetzt nicht hier alle aufzählen kann, aber die gab es eben auch. Die wurden medial nicht aufgegriffen, beziehungsweise nicht so stark aufgegriffen, aber
außer das dieser Wolfsgruß, ich glaube, der war ja wirklich ein richtiges Politikum, wo man dann gegenseitig noch irgendwelche Botschafter einbestellt hat. Also das scheint tatsächlich für Zündstoff gesorgt zu haben.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also der Spieler wurde auch für zwei Spiele gesperrt. Dieses Thema hat tatsächlich für viel Zündstoff gesorgt. Die anderen Themen gingen dann allerdings auch ziemlich unter. Und wir versuchen eben mit diesem Projekt auch Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen und diskutieren das auch mit Jugendlichen aus. Das heißt, wie bewerten Sie das? Welches Hintergrundwissen haben Sie zu diesen Themen? Und wie kann man solchen Diskriminierungsformen begegnen und entkräften? Und interaktiv gestalten wir diese Workshops mit den Jugendlichen und versuchen da auf eine gemeinsame Lösung zu kommen.
Hättest du dir vielleicht da von offizieller Seite noch ein härteres Vorgehen gewünscht oder gibt es irgendwelche anderen Mittel, wie man sowas unterbinden kann? Weil eigentlich sollte doch bei so einer Art von Sportveranstaltung der Fußball im Vordergrund stehen.
Das denken oder hoffen wir eigentlich auch alle, aber das ist ein schwieriges Feld und auch eine komplizierte Frage, deswegen, weil solche Turnierveranstaltungen den Nationalismus auch teilweise befeuern können. Das heißt, dann geht es darum, den eigenen Nationalstolz hervorzubringen, zu zeigen, schaut mal her, meine Ethnie ist die größte, die beste, wir werden alle besiegen, die anderen sind viel schlechter als wir. Mhm. Und leider gehört es vielleicht auch teilweise dazu, dass solche Sportveranstaltungen den Nationalismus auch tatsächlich befeuern. Natürlich gehört da eine viel größere Aufmerksamkeit und man braucht da auch viel größere Kampagnen dagegen. Also mit einzelnen Projekten wird dem nicht Genüge getan, auf gar keinen Fall. Da braucht es auf jeden Fall viel größere Kampagnen und Projekte dagegen, um auch Aufmerksamkeit zu generieren und zu sensibilisieren.
Wann würdest du denn eine, ich sag mal, Bindung zur eigenen Mannschaft und zur eigenen Nation noch als gesund bezeichnen und wann schon als klinisch oder krankhaft?
Ich denke, das muss jeder auch irgendwie mit sich selbst ausmachen. Wenn er sich ein Fußballspiel anguckt, um was geht es ihm da? Geht es da um ihn, bei ihm um ein gutes Fußballspiel? Beobachtet er die strategischen Abläufe? Wer schießt das schönste Tor? Oder geht es ihm zwingend darum, dass die eigene Nation, sage ich mal, unbedingt gewinnen muss, komme was wolle und dadurch nochmal die eigene Ethnie hervorhebt, um darzustellen, dass die eigene Ethnie doch die beste ist? Ich denke, dass dazu auch natürlich viel Selbstreflexion dazugehört. Das heißt, in unserem Projekt geht es auch nicht darum, das wollen wir auch nicht, wir wollen Menschen nicht indoktrinieren. Wir wollen die Menschen dazu leiten, dass sie selber kritische Fragen stellen, dass sie sich auch selber reflektieren, wenn sie, das muss jetzt nicht ein Fußballspiel sein, das kann alle Belange treffen und angehen, dass sie sich auch selber reflektieren. Um was geht es denn dabei, bei einem Fußballspiel zum Beispiel? Und ich denke, das muss dann auch jeder irgendwie mit sich selber ausmachen.
Wenn du jetzt die Fußball-EM verfolgst, ich denke, du hast sie verfolgt, sonst könntest du nicht so ausführlich drüber sprechen. Wie würdest du denn jetzt im Hinblick auf das Thema Rechtsextremismus in der Migrationsgesellschaft diese Europameisterschaft bewerten?
Ach, das ist, also wir hatten da leider auch einen Fokus auf die Grauen Wölfe. Ich selber sitze jetzt im Büro in Stuttgart und bei diesem, Public Viewing, genau, hatten wir leider sehr oft die Vorfälle, dass Jugendliche insbesondere den Wolfsbruch zeigten. Ein Symbol der rechtsextremen Bewegung. Und ich weiß, dass viele nicht mal wirklich wissen, welche Ideologie, welches rechtsextremes Gedankengut dahinter steckt. Und das ist fatal, denn durch die Normalisierung solcher Symboliken etablieren sich solches schlechtes Gedankengut auch in die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen von ganz vorne beginnen und auch Jugendliche aufklären, dass solche Wolfsgrüße nicht dargestellt werden können.
Auch das ist eben kein albernes Verhalten oder ähnliches ist es, sondern tatsächlich auch andere Menschengruppen verletzt und auch ganz klar rechtsextremistisch eingeordnet werden kann. Ich glaube, dann würden vielleicht viele noch mal zweimal nachdenken, so zumindest der fromme Wunsch.
Auf jeden Fall. Ich denke, genau das fehlt. Das, was Sie verspüren, wenn Sie den Hitlergruß zu sehen bekommen, verspüren andere Minderheiten in der Minderheit, wenn Sie den Wolfsgruß sehen. Und das kommt leider noch bei ganz vielen nicht an. Und ich denke oder hoffe, dass wir mit unserem Projekt zumindest da ein wenig Abhilfe schaffen.
Abgesehen jetzt von der Projektarbeit und von der Europameisterschaft, vielleicht Erol noch mal ein bisschen eine Einordnung von dir. Du hast selber auch Migrationshintergrund, engagierst dich jetzt aktiv gegen Rechtsextremismus in der Migrationsgesellschaft. Kannst du uns vielleicht als Gesellschaft nochmal so ein bisschen den Spiegel vorhalten, wo stehen wir denn gerade? Wie stellt sich denn die Situation dar, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, also das heißt in der einheimischen Bevölkerung?
Also das ist auch eine sehr gute, aber auch eine komplizierte Frage. Und du hast mich auch direkt angesprochen, wenn ich dazu vielleicht kurz eingehen kann. Ich kann mich an die Mitte der 90er Jahre noch halbwegs erinnern. Und damals gab es auch eine Hochphase der Neonazis. Und damals war es bei mir und auch in meinem Umfeld so, dass wir uns noch mehr zurückgezogen haben von der Mehrheitsgesellschaft. Wir dachten, okay, die Neonazis sind ziemlich stark im Kommen. Das heißt, sie möchten uns gar nicht, sie wollen uns gar nicht. Und das führte leider auch teilweise dazu, dass man sich noch mehr abkapselt. Auf der anderen Seite suchen dann eben auch Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, um sich auch teilweise selber mehr aufzuwerten, um das Selbstwertgefühl zu stärken, wenn sie sehen, dass sie nicht wirklich gewollt sind, suchen sie auch teilweise Zuflucht in rechtsextremen Bewegungen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Da muss ich aber nochmal anmerken, das ist keine Entschuldigung dafür, dass sie zu den rechtsextremen Bewegungen gehen, aber es ist ein möglicher Faktor, wieso sie eben auch zu diesen Bewegungen gehen können. Das heißt, das meinte ich auch vorhin, dass sie sich gegenseitig hochschaukeln. Das heißt, je stärker die rechten Tendenzen in der Mehrheitsgesellschaft wird, desto stärker werden sie auch in der Migrationsgesellschaft. Das heißt, das führt nur zu einer Abkapselung. Und wir können nur in Frieden leben, wenn wir solche Probleme auch gesamtgesellschaftlich angehen. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir nur mit dem Fingerzeig auf andere deuten und sagen, verbessert euch. Das bringt keinem von uns etwas. Und da meine ich doch, dass wir diese Probleme nur gesamtgesellschaftlich angehen können, wenn wir es ernst meinen mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und einer harmonischen gesamtgesellschaftlichen Ordnung.
Diese Tendenz kann man ja auch so ein bisschen jetzt bei der vorhin auch schon mal kurz erwähnten Landtagswahl in Sachsen und Thüringen beobachten. Da wird dann gerne der moralische Finger erhoben und gesagt, also ihr im Osten habt sozusagen, habt es ja nicht mehr alle, zu vergessen, dass rechtsnationale Parteien auch im ehemaligen Westdeutschland kräftig zugelegt haben in den vergangenen Jahren. Wie würdest du denn sagen, wo liegt ein großes Problem, ja, dieses eine Problem gibt es nicht, es ist ja meistens ein fast schon Blumenstrauß an Problemen, aber kannst du dir so ein bisschen erklären, warum in den letzten Jahren rechtsnationale Parteien sowohl in der Migrations- als auch in der einheimischen Gesellschaft sozusagen so stark an Zulauf und Zuwachs erfahren haben?
Da gibt es tatsächlich sehr viele Faktoren. Also ein Faktor ist, und da möchte ich aber auch nicht die ganze Schuld an den Medien zuschieben, aber auch an der Form der Berichterstattung. Es führt schon teilweise dazu, dass dann auch Ängste und Ressentiments geschürt werden können. Die wirtschaftliche Lage. Oftmals wird dann der Sündenbock bei anderen gesucht. Oder aber auch die Migration, wenn sie nicht geordnet, in gelegenen Strukturen geordnet wird. Es gibt viel weitere Faktoren. Dieser Rechtsdruck gibt es ja auch nicht nur in Deutschland. Europaweit ist ein Rechtsdruck zu verspüren, aber auch nicht nur in Europa tatsächlich, sondern auch in Russland, in der Türkei, in den USA. Also wir haben ja jetzt nicht nur in Deutschland den Fall, dass rechte Tendenzen stärker werden. Wir haben Meloni in Italien, Orban in Ungarn, in Frankreich haben wir Le Pen, Geert Wilders in den Niederlanden, möglicherweise auch wieder Trump in den USA, Putin in Russland, Erdogan in der Türkei. Also wie
du jetzt auch... Die Liste ist schon sehr, sehr lang, ja, das stimmt.
Ja, das heißt, es ist kein Alleinstellungsmerkmal für Deutschland, dass wir hier einen Rechtsdruck haben. Wir haben vielleicht sogar auch global einen deutlichen Rechtsdruck zu verspüren. Und ein starker Faktor ist eben auch die wirtschaftliche Situation. Wenn Menschen Ängste haben, wie es mit der Zukunft weitergeht, dann sucht man eben auch einen Sündenbock. Wer hat es denn alles verursacht? Warum geht es schlecht mit der Wirtschaft? Und was kann ganz schnell dazu beitragen, dass dieses Problem gelöst werden kann? Und dann kommen eben die rechten Parteien, die vermeintlich ganz einfache Lösungen anbieten, die aber in der Tat nichts wirken.
Wenn man in die Geschichtsbücher guckt, wie schon oft erwähnt, kann man ja beobachten, was sowas geführt hat. Wirtschaftliche Probleme sorgen dafür, dass Menschen vielleicht ganz einfache Antworten suchen. Ein Problem auf jeden Fall in unserer Gesellschaft. Und dafür auch vielen Dank an dich, Erol, zunächst für das Gespräch heute. Aber natürlich auch für dein Engagement stellvertretend, auch für alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter von euch. Großes Dankeschön, dass ihr dieses relevante und vor allem auch sehr brennende Thema vorantreibt. Und wir freuen uns auf jeden Fall dann aufs nächste Mal. Und an der Stelle vielen Dank nochmal und Grüße nach Stuttgart. Bis bald.
Vielen Dank, Julius, für das super Gespräch mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns sehr bald wieder.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.